Aber wenn ich da irgendwie, bin ich ja nicht irgendwie CEO in so einer Butze wäre, würde mir das auch schwer fallen. Sag mal, Alexander Bürken, der CEO damals von der Autogruppe, sag ich, liebst du eigentlich deine Frau? Da sagt er, ja, Tobi, natürlich liebe ich meine Frau. Wie viel trägt eigentlich Kultur bei für eine Organisation im Sinne von Performance? Und so ist der Kulturwandel geboren worden. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich das machen will. Und ich wollte es am Anfang nicht, wenn ich ehrlich bin. Und warum habe ich gehadert? Weil am Ende ist auch die Otto Group ein großer Konzern. Und großer Konzern ist am Ende ein Riesenpuff. Da ist super viel Politik. Und ich habe real das Problem gehabt, dass irgendwann auch Teile von meinem Bonus an dieses Thema Messen geklebt wurde. Die haben aber gesagt, Krüger, hör mal zu. Wir wollen jetzt von dir so eine fucking Antwort haben, wie wir es messen können. So, überleg dir das jetzt mal.
Und jetzt kommt nämlich der Fachkräftemangel von den Menschen, die sich damit beschäftigen, seit 10 Jahren, 20 Jahren eigentlich sprechen. Also das heißt, wir haben so ein bisschen Druck auf allen Ebenen. Wir haben zu wenig Leute, die kommen können. Wir haben Leute, die wir haben, die haben keinen Bock mehr und gehen.
Das ist der Kern, den spüren die Leute. Und da fühlen die sich, wenn der Bruch zwischen dem Gesagten und dem Realen so groß ist, einfach auf Deutsch verarscht. Und du wirst natürlich Vorstand, indem du auf alles Antworten hast. Keine Antworten habe ich auch, ja. Aber du musst dann nicht hinstellen und sagen, nee, ich weiß eigentlich alles. Und deswegen bist du der Chef geworden. Und dann kommt jetzt einer, so ein Lasse oder so ein Krüger, und sagt, ey, ich glaube, wenn du heute anfangen würdest, du willst erstens, wirst du nicht mehr CEO werden. Und das Zweite ist, ich glaube, auch so wie du bist, reicht das nicht mehr.
So, liebe Freunde vom Spring Express, schön, dass ihr da seid und zuguckt. Ich habe heute eine Folge mit Tobi Krüger für euch, der bei der Otto Group jahrelang für Kulturwandel zuständig war und ganz schön viele Insights mitgebracht hat, wie man Kulturwandel eigentlich startet, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, ob man es messen kann oder auch nicht. Und ein paar Anekdoten zu der Freigabe von Briefmarken. Ich sitze hier schön im Spring Express Fahrersessel. Finde es cool, dass ihr da seid. Viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich auf euer Feedback.
Lasse!
Na, das ist schön, dich hier zu haben.
Ja, Mann, schön, dich zu sehen.
Ein Traum.
Ich habe da geparkt.
Na, guck.
Sollen wir damit eine Runde fahren und über Kulturwandel sprechen?
So wie du.
Let's go. Ja. Lieber Tobi. Willkommen im Spring Express. Ich freue mich, dass du die Reise nach Bielefeld in die Stadt, in der du noch nie gewesen bist, vermeintlich, auf dich genommen hast, um mit mir über Kulturwandel zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Ich habe es dir gerade schon gesagt, ich sage viel zu oft mega und geil und großartig. Ich versuche das so weit wie möglich zu vermeiden, sonst wirf bitte eine Traube nach mir. Du warst jahrelang im Otto-Konzern für so Themen wie Kulturwandel zuständig. Willst du da mal drei Takte zu erklären, wie das in so einem Konzern überhaupt vonstatten geht und was da deine Rolle so ein bisschen war?
Ja.
Und vielleicht, wie irgendjemand bei Otto mal drauf gekommen ist, dass das ein Thema sein könnte, wofür wir Tobi brauchen?
Ich glaube, das hat, man muss die Historie ein bisschen weiter betrachten. Ich bin eigentlich von Hause aus ein klassischer Stratege. Mhm. Also in einem großen Konzern in strategischen Einheiten gearbeitet, meistens relativ vorstandsnah. Das habe ich in der Otto Group auch gemacht. Und die Otto Group hat 2015 wirtschaftlich so ein bisschen Probleme gehabt. Die haben also rote Zahlen gehabt. Und ich bin in meiner Rolle als Stratege gebeten worden, mal zu gucken, woran das liegt. Und habe dann eine klassische Portfolioanalyse gemacht, die man eben so macht als Stratege. Dann machst du 30 Seiten und schreibst irgendwie auf, welche Firmen verbrennen eigentlich Geld, was läuft ganz gut. Und wir haben dann in dieser Analyse eigentlich reingeschrieben, guck mal, ich glaube, die Frage, die sich die Firma stellt, nämlich warum verlieren wir Geld, ist gar nicht die richtige. Man müsste es eigentlich drehen und fragen, wieso verdienen wir nicht mehr Geld, wenn man das Wertschöpfungsökosystem einer Otto Group sich anguckt. Und sind dann dahin gekommen und haben gesagt, na, wir glauben, mehr ist es nicht, weil wir uns kulturell behindern. Und darüber ist überhaupt eine Diskussion entstanden, wie viel trägt eigentlich Kultur bei für eine Organisation im Sinne von Performance. Und aus dieser ganzen Diskussion ist dann irgendwann mit relativ langen Hin und Her entschieden worden, na guck mal, lass uns das mal angucken. Und so ist der Kulturwandel geboren worden. Und das haben wir damals auch noch aus der Konzernstrategie betrieben. Und dann war irgendwann klar, das kann man nicht nebenbei machen, sondern man braucht eigentlich ein eigenes Team dafür. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich das machen will. Und ich wollte es am Anfang nicht, wenn ich ehrlich bin. Und habe mich dann so ein bisschen weiß ich nicht, hin und her überlegt irgendwie und bin dann, hab dann aber doch gesagt, eigentlich ist es ganz geil, weil du im Konzern sonst, wenn du in Abteilung kommst oder Teile übernimmst von der Organisation, immer sehr vorgefertigte Kästen hast. Du musst entweder hast du einen klaren Auftrag oder die Pipeline ist irgendwie klar, was du machen sollst. Und Kulturwandel war wirklich so ein weißes Blatt Papier. Und dadurch Lust zu. So, das heißt, ich habe mir ein eigenes Team gebaut oder durfte mir das bauen. Ich habe die Inhalte selber gestalten können. Ich habe einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss bekommen und habe dann irgendwie angefangen. Und das war dann sicherlich eher so ein bisschen Himmelfahrtskommando und eigentlich so ein bisschen irgendwie Learning by Doing. Und das war dann ganz erfolgreich am Ende. So, es war aber vorher auch nicht abzusehen, wenn ich ehrlich bin. Es war
ich habe direkt zwei Fragen. Ja, also du hast bei Otto, du hast dir also New Work ausgedacht? Weil irgendwie, das kommt ja so synonym häufig, Kulturwandel und New Work. Und B, wie kannst du das nicht wollen? Also ich finde ja Kulturwandel eigentlich total positiv amtiert irgendwie.
Ja.
Und da kam jemand mit der Möglichkeit, irgendwas Großes so zu starten, was mit Menschen und auch besserer Zusammenarbeit zu tun hat. Warum, was hat dich dazu bewogen, da erstmal so defensiv zu sein?
Das sind zwei Themen. Das eine ist, ich habe das sicherlich nicht erfunden. Also die Otto Group und Otto waren ja schon immer relativ weit vorne, wenn das so um Themen wie New Work geht. So, ansonsten hätte es auch die Offenheit gar nicht gehabt, diese Themen da besprechen zu können. Grundsätzlich nicht. Warum habe ich gehadert? Weil am Ende ist auch die Otto Group ein großer Konzern und großer Konzern ist am Ende ein Riesenpuff. Da ist super viel Politik. Da ist super,
okay.
Ja, das muss man ehrlich sein. Da ist super viel auch Politik drin. Da geht es sehr darum, Karriere. Nicht ohne Grund hat man an vielen Stellen mal gesagt, das ist so das Amt für Versandhandel früher, weil das eben auch statisch ist. Und da ist wirklich die Frage, hast du Bock dazu? Also ist es ein Energiethema, ja? Hast du wirklich Bock dazu, das zu machen?
Okay, du hast die Größe der Aufgabe gesehen mit dem Hintergedanken der vielen Politik und der vielen Lager vielleicht, der vielen großen Herausforderungen.
Ja. Genau, und auch die Frage, so tue ich mir das an und wofür? Ist ja nicht mein Unternehmen. Weißt du, es gehört mir ja am Ende nicht. Ich habe aber auf der anderen Seite in den Teilen davor schon so viel Schrott gesehen auf Deutsch, dass ich gesagt habe, eigentlich, wenn ich das jetzt nicht mache, dann glaube ich auch, macht das auch irgendwie kein anderer. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, irgendwie eine gewisse Verantwortung dafür zu spüren. So. Aber Riesenbrett, Mann.
Riesenbrett, ja, vor allem, was du sagst, ist ja keine Blaupause. Gibt's ja auch nicht. Also Kulturwandel ist ja total völlig organisationsspezifisch, was du da vielleicht leisten kannst, musst, darfst, sollst. Stell ich mir schon vor, da hast du jetzt also ein paar Jahre Otto Group Kulturwandel vorangetrieben. Ist ja ein Thema, ist ja nie fertig. Und mich würde jetzt interessieren, wie habt ihr das gemessen? Also das ist ja auch so klassisches Controlling-Thema, da kommt ja gerne so mit irgendwelchen KPIs.
Ja.
Wie misst du denn Kulturwandel? Wie misst du den Start? Wie positionierst du dich am Anfang, damit du weißt, wo waren wir und wo gehen wir dann wie lang, warum, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und wann haben wir irgendwas erreicht?
Ja, das ist eigentlich so der Klassiker, das werde ich super oft gefragt. Wie misst man eigentlich den Erfolg von Kulturwandel? Und auf der einen Seite kann man bestimmte Sachen gar nicht messen und andere Sachen kann man ganz genau messen. So, das haben wir so ein bisschen dazwischen. Also tatsächlich ist es so, dass in der Organisation relativ viel schon da ist. Also du kannst dir klassische HR-Controlling-KPIs angucken, kannst dir Mitarbeiterzufriedenheiten angucken, Fluktuationsraten, du kannst dir, wenn es das gibt, Gesundheitsindizes angucken, du hast ja relativ viel. So, und dieses Messenthema ist für mich so ein Zombie, das kommt immer wieder so hoch irgendwie. Und das war auch in der Otto Group so, das ist immer wieder hochgekommen, weil mein ganzes Board damals gesagt hat, Krüger, wir wollen das jetzt mal messen.
Klar.
Und ich habe dann ungefähr mit 1 Million Beratern gesprochen, die alle sagen, man kann das alles ganz toll messen, das finde ich aber schwierig. Also ich glaube, man kann es richtig objektivieren, kriegst es nicht. So, und das ist das Zweite, warum kann man das gar nicht messen? Weil die Modelle, die es draußen gibt, sind entweder so Was-Modelle, wo man versucht, aus Methodiken abzuleiten, wie gut jemand ist. Also was tust du als Organisation? Machst du irgendwie, keine Ahnung, Scrum? Machst du Design Thinking? Machst du irgendwas? Dann gibst du immer Punkte dafür, kommt Scoring-Modelle raus und sagt man, klappt gut, so. Das ist totaler Schrott. Ja, da gibt's Modelle. Das sind so, ich nenne die mal Wie-Modelle. Da guckt man, wie geht's dir heute, Lasse? Also glaubst du, Lasse, dass wir dieses Jahr mutiger sind als letztes Jahr? Und dann musst du das bewerten, meistens auch so Micropolling. Genau, und das ist genauso bescheuert. Du hast zwei Probleme da drin. Das eine ist, das ist eine systematische Verzerrung. Du bist nicht objektiv, weil dein Anspruch über Zeit mitwächst. Das, was du vor einem Jahr als mutig empfunden hättest, würdest du heute gar nicht mehr als mutig empfinden. So, und das Zweite ist, dass diese Micropolling, wo es auch jeden Tag gewertet werden kann, häufig dazu führen, dass die Engagements total abstürzen. Das heißt, Leute, die am Anfang sich beteiligen, beteiligen sich hinten raus nicht mehr. Und dann hast du auf Deutsch den pöbelnden Bodensatz, der nur noch irgendwie meckert, dass das Klopapier zu hart ist. So. Und dann ist das auch nicht mehr so geil, weil es nicht mehr handlungsleitend ist.
War das Klopapier zu hart bei Otto?
Weiß ich nicht.
Okay.
Weiß ich nicht.
Okay, alles klar.
Ja.
Das ist ja interessant.
Also, ja. Und ich habe für mich einfach ein anderes Thema. So. Und ich habe tatsächlich ein Problem gehabt, weil der Vorstand immer stärker essen wollte. Und ich immer stärker gesagt habe, so wie man das eigentlich macht, geht es nicht. Und dadurch ist ein Zwiespalt entstanden. Und ich habe real das Problem gehabt, dass irgendwann auch Teile von meinem Bonus an dieses Thema Messen geklebt wurde. Die haben aber gesagt, Krüger, hör mal zu, wir wollen jetzt von dir so eine fucking Antwort haben, wie wir es messen können. So, überleg dir das jetzt mal. Und dann hab ich eine Vorstandssitzung gehabt, die für mich so Gamechanger war am Ende, weil ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt dieses Thema Messen irgendwie klarkriegen, anders funktioniert das nicht. Weil Vorstand U sitzt dann da und dann habe ich gesagt, hier Leute, Messen ist jetzt ja dran. Und sag mal, Alexander Birken, der CEO damals von der Otto Group, sag ich, liebst du eigentlich deine Frau? Ich sagte, ja, Tobi, natürlich liebe ich meine Frau. Aber wir wollen doch über Messen uns unterhalten. Sag ich, finde ich cool so, weil ich liebe ja meine Frau auch. Er sagt, ja, Glückwunsch, so, Messen. Ich sage, nee, lass uns das mal jetzt irgendwie zu Ende besprechen. Er sagt, ja, gut, lass ich mich drauf ein. Sag ich, jetzt lass mal überlegen, wer von uns beiden liebt denn seine Frau mehr? Was ist das denn für ein Quatsch?
Ja.
So, sag ich, doch, lass uns das mal überlegen. Jetzt finden wir irgendeine Methode, mit der das geht. Wir finden raus, Alexander Birken liebt seine Frau ein Müh mehr als Tobias Krüger. Was heißt denn das jetzt für mich? Was mache ich denn mit dem Wissen? So, soll ich dir jetzt, keine Ahnung, jeden Morgen, wie du das vielleicht machst, irgendwie ein Ei aufschlagen oder einen Kaffee ans Bett bringen, irgendwas tun, so? Sag ich, selbst wenn das bei euch funktionieren würde, heißt das noch lange nicht, dass das bei mir in meinem Kontext, in meiner Beziehung klappt. Es ist also totaler Bullshit, weil wir
über... Weil das hochindividuell ist.
Ja. Genau, aber du versuchst beim Kulturwandel also Beziehungsqualitäten zu etablieren, die du dann versuchst, pseudo-objektiviert zu messen. Das ist einfach Quatsch, ja? Es ist Quatsch. Mhm. Und das subjektive Empfinden ist wichtig. Das heißt, selbst in so einer Situation, wo du objektiviert sagen kannst, Lasse liebt seine Frau mehr als ich meine, könnte es sein, dass ich trotzdem subjektiv eine viel erfüllendere Beziehung führe als du. So. Das heißt, Messen ist Quatsch. Und in der Otto Group kam dazu, dass man zusätzlich auf der Bühne immer stand als Vorstand und gesagt hat, wir wollen hier wirklich Vertrauen. Also Vertrauen ist uns sehr, sehr wichtig. Und dann sagst du als erstes, zieh ein Controlling-Tool rüber, weil das, was du damit da tust, ist, wenn du misst, dass du sagst, jemand ist gut und schlecht. Und die Schlechte rennst du rum und haust ihn auf den Kopf und sagst, Leute, ihr seid aber schlecht hier, ihr müsst besser werden. Und weil ich ja ein schlauer Berater bin, habe ich gesagt, uiuiui, ich will ja meinen Bonus verdienen hier. Kann ich nur nicht nur sagen, das ist alles Blödsinn, sondern wir haben dazu dann gesagt, wir fragen mal die Organisation, was ein Vorstand eigentlich fragen müsste, um zu wissen, wo eine Organisation steht. Wir wollen ja schon hier auch enablen und das haben wir gemacht. Wir haben also rausgefragt, gesagt, welche Fragen muss eigentlich ein Boardmember irgendjemanden hier fragen, um zu wissen, wo eine Organisation steht. Dann kam so eine Liste raus, dann haben wir das vorbereitet, dann haben wir gesagt, lieber Vorstand, das Bedürfnis, was ihr habt, zu verstehen, wo Organisation steht, das könnt ihr auch so erfüllt bekommen, ohne dass wir messen. Ihr könnt diese KPIs nehmen aus diesen HR-Controlling-Tools. Ihr könnt uns fragen als zentrales Team, welche Organisationsteile stehen eigentlich aus unserer Perspektive wo. Und ihr könnt einfach Leute fragen. Und jede Sekunde, die ihr investiert in Gespräche mit Leuten in der Organisation, ist besser investiert, als wenn ich Kultur-Controlling aufbaue, jetzt drei Leute hier hinstecke und denen irgendwie sagt, mach mal, erhebt den ganzen Tag irgendeinen Schrott. Totaler Bullshit. Deswegen bin ich, ist messen, ist Quatsch. Auf der anderen Seite, stopp, letzter Satz, auf der anderen Seite muss es sich am Ende, muss eine gute Kultur sich niederschlagen in wirtschaftlicherem Erfolg. So, da bin ich auch relativ klar. Also Dinge nur zu tun, um sie zu tun, ist auch Quatsch, sondern du musst es schon machen, um am Ende Probleme zu lösen. Und wenn du gut Probleme löst an einem Markt, hast du typischerweise irgendwann über lange Zeit auch einen wirtschaftlichen Erfolg.
Jetzt kommen wir zur Ausgangsfrage, die an dich als Stratege gerichtet war. Warum verdienen wir zu wenig Geld, beziehungsweise wieso sind wir nicht reicher, als wir jetzt schon sind? Wer viel misst, habe ich mal gelernt. Fällt mir dazu nur spontan ein.
Ich halte das für Quatsch. Und am Ende ist es auch immer so ein bisschen Bauchnabelshow, so, weil du kannst halt in Organisationen, und ich habe das große Glück, ja, in sehr, sehr viele Organisationen reingucken zu dürfen oder auch reingeguckt zu haben. Messen ist etwas, da lenkst du eigentlich vom Kern ab. Du kannst dich Stunden und Jahre damit beschäftigen, Dinge zu messen und dann irgendwelche Sachen damit machen. Es hindert dich aber daran, einfach anzufangen. Mhm. Fang doch an, Mann. Mhm. Ich starte doch einfach, anstatt dich hinzusetzen und mit 10 Leuten Controlling zu machen, wie etwas sein könnte oder irgendwas zu erheben. Ich glaube nicht, dass das schlau ist, weil du nichts veränderst, weißt du?
Ja, genau, das ist ja nur eine Rückwärtsbetrachtung. Das passiert nach vorne weg. Finde ich super spannend. Jetzt haben wir aber eben kurz Fluktuationen schon gehört. Das kann man ja messen. Also das sieht man ja wirklich. Da sieht man aber eigentlich nur die Effekte von, es ist scheiße, lass uns Lass uns anfangen und was machen. Wir können mal anfangen und aussteigen, weil wir gleich nämlich mal ein bisschen Herbstsonne noch abkriegen wollen. Wir fahren ja hier die ganze Zeit durch die U-Bahn sozusagen. Und Bielefeld ist ja viel schöner als das. Ich zeig dir jetzt mal noch einen kurzen Park, wenn wir einen finden.
Das ist eine der schönsten U-Bahn-Linien, die ich hier je gesehen habe. Ja, ne? Habe.
Meine persönliche U-Bahn-Linie. Bei mich immer so ein Zombie-Film. Vielleicht bleiben wir liegen, dann kommt Nebel und. Na, okay, lass uns aussteigen. Draußen weiter quatschen. Doch. Tobi, wir sind kurz ausgestiegen, weil ich mit dir zu Binnenalster wollte. Ist doch ganz nice, oder?
Sehr hübsch.
Ist doch wie in Hamburg. Fast. Also fühlt sich wie zu Hause.
Ja, ich weiß schon, warum die ganzen HSV-Stars alle hier gelandet sind.
Ja, als abgeheifterte Jungs. Messbarkeit, Kulturwandel.
Ja.
Wir sind auf so einem Management- und Controlling-Kongress. Ja. In der nächsten Woche, also wenn diese Folge rauskommt, war das schon. Mhm. Weil wir eigentlich glauben, dass wir halt genau da ansetzen müssen, dass wir vielleicht auch die Tools, die Menschen zur Verfügung stehen, um die richtigen Fragen heutzutage zu stellen, dass die halt mal überdacht werden müssen.
Ja, ich glaube, es geht viel tiefer. Also ich habe für mich zwei Ebenen ausgemacht in Veränderungen. Die eine Ebene ist tatsächlich das Haltung, Werte, Miteinander. Das ist der weichere Teil tatsächlich. Da bist du aber sehr, sehr abhängig von den persönlichen Menschen. Kannst einen guten CEO haben, in Anführungsstrichen, der macht das dann. Kannst einen blöden haben, der macht das nicht. Und wenn du einen guten hattest und dann blöder kommt, dann macht er alles wieder rückgängig, was vorher passiert ist. Deswegen musst du eigentlich das Betriebssystem einer Organisation angucken. Und da hast du recht, da gehört das Thema Messen und ich nenne es mal bewusst so die Steuerungselemente sehr stark mit zu. Das ist die zweite Ebene. Und das eine ist, wie steuerst du zahlenseitig? Aber du brauchst auch ein Betriebssystem in Bezug auf HR. Wer wird denn hier eigentlich Chef? Wen wähle ich aus? Was sind die Kriterien? Wofür gibt es Geld? Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, die meisten Organisationen fangen gar nicht an mit Veränderungen. Das machen sie, weil sich das nicht lohnt. Für die Leute, die da stehen, es lohnt sich nicht. Du machst heute nicht Karriere in großen Organisationen, indem du dich besonders um dieses Thema kümmerst. Und da Menschen rational sind in ihren Kontexten, jeder macht irgendwas und eine Organisation belohnt bestimmtes Verhalten durch zum Beispiel Karriere, ist es, dass die Leute sagen, rational, was soll ich das machen? Ja? Warum soll ich denn jetzt mich hier irgendwie einbringen? Kriegt das sowieso nichts.
Kostet halt einen Haufen Kraft, Energie, Zeit. Nervt. Nervt, ja.
Ja, nervt.
Und vor allem, was wir eben hatten, es gibt halt die Blaupause nicht. Du musst halt wirklich eigentlich alles machen. Und es ist wirklich ein großes, umfassendes, wie du sagst, Betriebssystem. Du musst ja jeden Stein umdrehen. Und jeden Scheiß. Und vielleicht musst du das auch mehrfach machen. Weil du hast auch nicht nach der ersten Umdrehung die richtige Antwort parat.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Problem ist eigentlich, dass du in Zeiten lebst, wo das so unsicher ist, dass du gar nicht weißt, was ist das nächst Bessere. So, und das macht das so ein bisschen schwierig, weil du natürlich aus der Vergangenheit Erfolge hast. Also du bist ja da, wo du bist, weil du Dinge gemacht hast, wie du sie gemacht hast. Und alle Organisationen, die heute da sind, haben ja was richtig gemacht, sonst wäre sie ja schon pleite. So, und jetzt musst du also gucken, wie komme ich eigentlich aus dieser Stabilität in ein nächstes Level in irgendeiner Form? Und das ist immer mit Unsicherheiten behaftet. Wenn du jetzt zum Beispiel Vorstand bist von einem DAX-Unternehmen, weißt du, es ist 2-3 Jahre Vertrag irgendwie, hast irgendwie Shareholder, die sagen, ey, lasse, 15% Rendite hätte ich gerne, weil ich habe ja wie mein, weiß nicht, meine Pensionskasse hier irgendwie mein Geld hier reingelegt, so. Und dann sagst du, jetzt kann jetzt kannst du sagen, jetzt kann ich mich entscheiden, nehme ich das Geld, und wette das, am Ende sind es ja unternehmerische Wetten, die man macht, auf einen sicheren Bett und sage, ich, keine Ahnung, erhöhe die Effizienz meiner Braunkohlekraftwerke, dann weiß ich, das habe ich in der Vergangenheit schon immer gemacht, da kommt viel Geld bei raus. Oder ich mache eine unsichere Wette und sage, eigentlich müssen wir uns verändern, aber ich weiß gar nicht, was das bedeutet, ich weiß gar nicht, was dabei rauskommt, ich weiß auch gar nicht, was finanziell da entsteht, dann ist man geneigt, das weniger zu machen. Das Problem dabei ist, dass du in dieser Welt, die eben so schnelllebig ist, in einen solchen Druck dich bewegst, dass wenn du diese unsicheren Wetten nicht ausreichend platzierst, nicht immer und überall, aber nicht ausreichend platzierst, dass du die Gefahr hast, dann den Anschluss zu verlieren. Und dann hast du diese disruptiven Modelle, wo wirklich dann Leute aus der Kurve fallen. Aber wenn ich da irgendwie, bin ich ja nicht irgendwie CEO in so einer Butze wäre, würde mir das auch schwer fallen.
In so einer Butze. Ja, die deutschen DAX-Konzernbutzen. Ja, ich bin dabei. Es ist ja auch schwierig. Also vor allem mit diesem
Zeitlauf. Wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen.
Das ja, aber ist es nicht interessant, dass gerade Kulturwandel ein riesen... Also ich habe das Gefühl, wir haben ein riesen Momentum auf dem Thema Kulturwandel. Siehe Arbeitszeitreduktion, überall plötzlich 4-Tage-Woche-Diskussion.
Aber weißt du, wo das herkommt?
Ja klar, von unserer 5-Stunden-Revolution. Das ist doch logisch, aus Bielefeld.
Ja, logisch. Man, also du musst aus Bielefeld kommen.
Wir haben doch damit angefangen. Nee.
Doch, aber das Ding ist, dass du, das merke ich ganz stark. Ich habe das große Glück, immer mit vielen Leuten zu sprechen. Und ich merke eine unfassbare Frustration bei Mitarbeitenden.
Ja.
Weil sind so doppelt frustriert. Das eine ist, dass sie sagen, guck mal, unter Corona musste ich irgendwie nach Hause und musste meinen Kram hier zu Hause machen. Und mir ist jahrelang erklärt worden, das geht gar nicht. Jetzt ging das aber gut. Das ging eigentlich ganz gut. So. Und viele Organisationen sind gut durch die Krise gekommen, nicht weil die Firmen da was für getan haben, sondern weil die Mitarbeitenden sich den Arsch aufgerissen haben. Ja. Ich musste nur mein eigenes Leben gucken, bin Vater von 3 Kindern, meine Frau ist berufstätig, was wir uns da in Schichten organisieren mussten, um diesen fucking Scheiß da auf die Reihe zu kriegen. Ja. Also der Erfolg ist der Erfolg der Mitarbeitenden. Jetzt hast du eine Situation, wo unter Corona sichtbar geworden ist, welche Leute sozusagen vernünftig führen und welche nicht gut führen. Das war relativ offensichtlich. Bereiche, denen es gelungen ist, so ein Mindestmaß an Menschlichkeit zu etablieren, die sind leistungsseitig fast immer explodiert. Wo das nicht der Fall war, die sind implodiert, weil du es remote nicht hergekriegt hast. Was machen denn die Organisationen damit? Gar nichts.
Nix. Ist ja jetzt, ist ja Corona fast vorbei.
Und dann kriegen alle Atomhals. Ja. Weil du machst in großen Organisationen einen unfassbaren Bums, um Führungskräfte auszuwählen. Assessment Center, Interviews, irgendwelche Predictive Analytic Bums, irgendwas, ja. Du kriegst also eine unfassbare Industrie ist sozusagen dabei, Leute auszuwählen und für Führung auszuzeichnen. Jetzt hast du Reallabor Corona. Du siehst das. Du musst nicht eine Sache machen, außer hinzugucken. Jetzt haben die Organisationen 2 Jahre Zeit gehabt, hinzugucken oder fast 3. Und dann sagt man, ja, aber eigentlich ist es auch nicht so wichtig. Fühlen sie Leute verarscht. Das ist das Erste.
Völlig zu Recht, ja.
Und das Zweite ist, das ist dann der Kicker. Der Kicker ist jetzt zu sagen, na ja, jetzt machen wir mal so ein New Normal gestalten. Wie wollen wir denn nach vorne raus eigentlich miteinander umgehen? Und es kommen sehr viele Organisationen und sagen, oh, ganz ehrlich, eigentlich haben wir auch Bock, wenn ihr jetzt wieder 5 Tage die Woche ins Büro kommt.
Da können wir nämlich sehen, dass ihr arbeitet.
Und dann kriegen die Ausraster. Ja. Und diese doppelte Frustration führt dazu, oder erlebe ich jedenfalls in meiner Wahrnehmung, führt dazu, dass ganz viele Leute sagen, Alter, I couldn't care less, ich suche mir jetzt was anderes, das geht mir hier so auf den Zeiger, ich habe einen fugeligen Chef. Jetzt kommen die auch noch und erklären mir die ganze Zeit, der Erfolg ist deren Erfolg, nicht meiner, ich soll alle meine Freiheiten wieder aufgeben. Ich mache es nicht mehr mit.
Quiet quitting ist ja der Titel, der damit so irgendwie in der Welt gerade rumschwirrt, habe ich auch einen kleinen Artikel zugeschrieben auf LinkedIn.
Ja.
Ist eigentlich nur, dass das Tauschgeschäft nämlich ein Ungleichgewicht gekriegt hat plötzlich. Weil die Leute nämlich, genau die Leute, diese Floskel, unsere Mitarbeitenden sind das Wichtigste, was wir haben, hören wir ja seit 20 Jahren. Ach, 30, 40, 50 Jahren.
Ja, das ist an vielen Ecken schwierig. Guck mal, ich kenne Organisationen, die sind eher im ländlichen Raum. Die haben früher Wettbewerbsvorteile teilweise gehabt, weil sie gesagt haben, wir sind zwar bezahlen ein bisschen schlechter, aber dafür ist unser Leben hier auch ein bisschen anders und so, ne? Jetzt ist der nächste Job ein Klick weit weg. Das heißt, die müssen eigentlich noch viel mehr machen, um attraktiv zu sein, damit die Leute nicht virtuell in irgendwelche Großstädte ziehen. Aber es passiert nicht. Und da fühlen sich Leute verarscht.
Ja, ich bin auch der Auffassung, dass der ganze Mittelstand, also nicht die DAX-Butzen, von denen wir eben gesprochen haben, sondern der Mittelstand, der ist viel zu spät dran. Die merken gar nicht, was da auf sie zukommt.
Aber die Großen auch. Keine Sorge.
Keine Sorge.
Keine Sorge.
Ja, aber ist das nicht absurd? Und jetzt, was ich gerade wahrnehme, ist so ein bisschen, dass der Druck nimmt zu durch das Momentum und durch Corona, durch Reallabor-Erfahrungen. Ja. Und jetzt kommt nämlich der Fachkräftemangel von den Menschen, die sich damit beschäftigen, seit 10 Jahren, 20 Jahren eigentlich sprechen. Also das heißt, wir haben so ein bisschen Druck auf allen Ebenen. Wir haben zu wenig Leute, die kommen können. Wir haben Leute, die wir haben, die haben keinen Bock mehr und gehen. Und so langsam kommen die halt in die Gänge, aber nicht aus der intrinsischen Motivation, aus dem Gefühl heraus, dass das einzig Sinnvolle ist, sondern aus dem externen Zwang heraus.
Da bin ich relativ stumpf, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde nicht differenzieren zwischen Leute machen das jetzt, weil sie dran glauben, oder Leute machen das, weil sie dran glauben müssen. Ich glaube, wichtig ist, dass in der Realität, da bin ich Realpolitiker, dass bei den Leuten reale Veränderungen ankommen. Die krabbelt eine Raupe über die Brille. Mich stört das nicht.
Nein, wie geil.
Ja, ich wollte.
Das ist halt Bielefeld. Ja,
das ist Bielefeld.
Ciao.
Aber es ist schon ein bisschen gemein gewesen jetzt, ne?
Das ist gut. Nee, das war eine Schwimmraub.
Ja. So, dass was ankommt, dass sich das verändern muss. Und ich finde, auch da muss man ehrlich sein, es gibt ja auch genug Menschen, die das so mögen, wie es ist, weil es auch eine Einfachheit hat. Und ich finde auch Hierarchie wird auch viel von unten gemacht, weil Leute sagen, es ist bequem, sich hinter Strukturen zu verstecken, bequem, sich hinter einem Chef zu verstecken oder einer Chefin verstecken zu können. Also ich glaube, die Frage ist eigentlich eine andere. Die Frage ist, in welchem Setup können bestimmte Organisationsteile die Leistung erbringen, für die sie so da sind. So, und da geht es dann viel um Selbstbestimmtheit. Selbstbestimmtheit, finde ich, muss aber auch heißen dürfen zu sagen, ich will gerne klare hierarchische Strukturen haben. Das muss nicht immer bedeuten, irgendwie alles ist irgendwie New Work und Fancy.
Ja, es ist auch, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist einfach, Es gibt ausreichend Menschen, die wollen selbstbestimmt autonom arbeiten, komplett remote, egal wo, egal wie. Da gibt es aber auch eine ganze Menge Menschen, die genau wollen, dass jemand ihnen genau sagt, was zu tun ist. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Das will ich auch gar nicht bewerten. Das ist einfach, wir sind halt unterschiedlich.
Nee, genau. Und das meine ich wieder mit HR-Betriebssystem. Jetzt musst du eigentlich in einer rechtlichen Einheit, in einem Kasten gucken, dass diese unterschiedlichen Systeme gut miteinander funktionieren. So, und ja, da wird es dann schwierig.
Genau. Und dann wird es nämlich auch kompliziert. Und das ist der Grund, jetzt kommen wir ein bisschen zurück zum Gespräch von gerade, dass die Leute nicht einfach machen, weil die gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen.
Aber das erlebe ich auch. Also diese Überforderung erlebe ich auch. Ich habe das ja ganz oft. Das ist aber auch, weil die Leute dann in diesen Prozessen auf einmal alles lösen wollen. Und das ist totaler Quatsch. Guck mal, ich komme aus Hamburg, ne? Und in Hamburg gibt es jedem Kind ein Instrument. Kinder müssen dort ein Instrument lernen.
Und in Bielefeld.
Hat auch, ist das auch so?
Ja, ich glaube, das kommt aus Bielefeld.
Ich habe keine Ahnung. Das kann also sein, ist bestimmt aus Bielefeld. Aber es ist jedenfalls so, meine Tochter muss Geige lernen. Das ist für uns alle so medium geil. Also weil meine Tochter medium gut Geige spielt. Wir können, also meine Frau und ich können gar nicht Geige spielen. Sie muss auch eine Fähigkeit entwickeln, die dann irgendwie dazu führt, dass sie Geige spielen soll. So ein Sinnbild muss sie also eine Fähigkeit aufbauen. Und das tut man, indem man Dinge übt. Die muss ich also hinstellen und den ganzen Tag darum quaken. So, und das ist eigentlich genau das Gleiche. In Kultur und in Veränderungsprozessen wollen Menschen Skills lernen, die sie nicht können. Also müssen sie die üben. Üben passt aber nicht in die Logik eines Unternehmens, weil in Unternehmen kannst du nur erfolgreich sein oder scheitern. Üben findet da wenig statt. So, und jetzt sagt man aber nicht irgendwie, hier Lasse, mach mal ein bisschen Geige, sondern ich sage, Lasse, hör mal zu, mach Geige, Flöte, Trommel, Cello und Piano und das bitte bis nächste Woche. Muss aber auch gut werden, weil dann kommt der Bundeskanzler und da muss ein Konzert geben. Und damit überforderst, ja, und dann damit überforderst du maximal. Es funktioniert nicht. Und der zweite ist, dass du dann sagst, ja, ey, Lasse, das ist auch echt wirklich wichtig. Und weil wir das wollen, dass du das kannst, stellen wir dir jetzt hier 5000 Geigenlehrer hin, die dir alle helfen, wie gut man Geige spielen kann. Ja. Da stellen sich alle rum und sagen, also du musst den Bogen so halten und so. Und sagen dir, oh Mann, toll, hab ich jetzt verstanden, ja. Aber du hast nicht eine Sekunde geübt. So, und das, man muss den Kram üben. Und dieses Üben in organisatorischen Kontexten ist schwierig, weil du Experimente machen musst, die dürfen scheitern. Scheitern ist wiederum nicht vorgesehen. Das ist unfassbar kompliziert, aber du musst anfangen mit kleinen Sachen.
Und dann sind wir bei Messbarkeit. Wie viel Arbeitszeit hast du für was gebraucht, etc.
Da kriege ich auch immer einen Herzriss, weil ich habe ja ganz oft die Situation, wo ich dann sag so, ja.
Atomhals, also, Herzriss, geil.
Ich lerne eine Menge heute. Weil dann sitzt du da mit Top-Management und sagen, ja, Herr Krüger, aber so Kultur muss auch irgendwie nebenbei entstehen. Sag ich, nee, genau, wie ja auch eine Keksfabrik nebenbei entsteht. Da muss ja auch irgendwie Steine hinkippen und Leute haben, die irgendwie so ein Werk bauen. So sag ich, wie soll das denn funktionieren? Geht auch nicht. Und dann bin ich immer ein bisschen gemein, sag, denken Sie mal so an ihr Leben so. Sag ich, Sie haben bestimmt eine Frau. Ja, eine Frau. Sag ich, gut, wunderbar. Sag ich, die haben Sie irgendwie kennengelernt, ne? Ja, habe ich auch kennengelernt und so. Sag ich, haben Sie gedatet? Haben Sie ein bisschen Zeit investiert in die Beziehung und so? Sag ich, ja, ja. Sag ich, das passiert auch nicht nebenbei. Gehst du nicht durch den Supermarkt und sagst, oh geil, hier, ne? Wir beide jetzt. So, und das ist Beziehungsqualität. Beziehungsqualität entsteht nicht nebenbei. Mhm. Kein Input, kein Output. Simple as such. Da bin ich viel zu sehr Stratege an der Stelle, um nicht zu verstehen, dass wenn du nichts investierst, auch nichts dabei rauskommt. Das ist aber ganz an ganz vielen Stellen ganz verwunderlich. Sag ich mal, könnt ihr machen, aber dann wundert euch nicht, dass der Kerl am Ende kein Konzert geben kann. Was soll denn da passieren?
Ich finde das interessant, im Vorgespräch eben auf dem Weg zur Straßenbahn, Schnittbilder, da haben wir auch über diese Trennung, diese Soziopathen in der Firma, die dann total nett sind auf dem Fußballplatz zum Beispiel gesprochen. Das ist ja eigentlich ganz gleich. Die kommen also mit Gedanken, Arbeit funktioniert so und das passiert nebenbei. Nein, das tut es halt mittlerweile heutzutage nicht mehr.
Ja, das ist für mich eine der ganz, das kriege ich auch nicht in den Kopf, da bin ich irgendwie zu stumpf für. Ich schnalle es nicht, weil das ist wie so ein Stargate, die laufen so durchs Büro und dann so, und dann sagst du irgendwie, ne wirklich, ich kriege es nicht in den Kopf, weil ich irgendwie für mich irgendwie das Gefühl habe, in meiner Familie genau mit den gleichen Werten unterwegs zu sein wie in meinem beruflichen Umfeld. Das ist bei vielen Menschen aber anders. So, natürlich habe ich unterschiedliche Rollen, da bin ich total dabei, habe eine andere Rolle in der Familie als im beruflichen Umfeld. Aber dass da so viele Sachen so kippen, das kriege ich mir nicht erklärt. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der mir das erklären kann. Gibt es bestimmt 1000 Modelle zu.
1400 Kommentare hier drunter,
ja, wie das genau funktioniert. Ja, weil das bestimmt, da gibt es bestimmt psychologische Modelle zu. Das kann ich ja alles nicht. Ja. So, aber es ist für mich ein Rätsel, weil ich glaube wirklich ganz fest daran, wenn das gelänge, dass 30-40% dieser Menschheit, die arbeitet, mehr Mensch am Arbeitsplatz ist, dann brauchst du diesen ganzen New Work-Bums überhaupt nicht. Weil die einfach sich mit normal miteinander, weil überleg mal, wie viel Szenen kennt jeder, wo du sagst, wie kann man sich so verhalten? Das wird sich kein Mensch in der Familie trauen. Das wird sich auch kein Mensch in dem Sportverein trauen. Wird immer aber, Lasse, geht's noch, ja, weil kein Korrektiv da ist. Das muss doch in Firmen möglich sein.
Ja, ich glaube, da stecken wir gerade drin. Das passiert ja gerade, ne? Also ich kenne das von mir selber auch. Ja, das kann man als Chef ja nicht so machen. Und da habe ich irgendwann gesagt, ja doch, kann man alles machen. Man kann ja alles machen. Warum denn nicht? Auch so ein 5-Stunden-Tag damals. Ich will da nicht mit anfangen, aber grundsätzlich.
Komm aus Bielefeld, glaube ich.
Komm aus Bielefeld, ja. War eine richtig geile Firma, die es gemacht hat. Wie hieß es so ähnlich wie ich? hat ja auch jeder gesagt, das geht ja nicht. Ja. Und sie da, ja, man kann das aber mal machen. Und wenn es nicht geht, kann man es immer noch mal revidieren. Ja. Und das mit dem Menschsein, das ist, glaube ich, eher eine sozialisierte, erlernte Verhaltensweise. Oder auch eine Angst. Vielleicht ist es auch angstgesteuert, dass man es nicht anders macht, weil man dann auffällig wird. Und vielleicht wollen dann manche auch in neuen Rollen nicht auffallen,
ja,
nicht zeigen.
Weißt du? Also vieles davon ist ja, verstehe ich ja. Guck mal, du, wenn du es irgendwie in Vorstände guckst oder in Gremien guckst, dann sind die typischerweise eher männlich geprägt und eher so Ü50. Und die Leute, die da stehen, sind natürlich anders sozialisiert.
Ja.
Und du wirst natürlich Vorstand, indem du auf alles Antworten hast. Keine Antworten habe ich auch, ja. Aber du musst natürlich hinstellen und sagen, nee, ich weiß eigentlich alles. Und deswegen bist du der Chef geworden. Und du glaubst ja auch, dass das so ist, weil du das gemacht hast, nicht weil du Glück hattest, sondern es ist nicht in dir, dass du das geschafft hast, CEO zu werden.
Geborener Führer, klar.
Und die allermeisten Menschen werden es ja nicht. Mhm. Sondern kommt jetzt einer, so ein Lasse oder so ein Krüger, und sagt, ey, Diggi, ich glaube, wenn du heute anfangen würdest, wirst du nicht mehr CEO werden. Und das Zweite ist, ich glaube auch, so wie du bist, reicht das nicht mehr. Das ist... Oha. Anstrengend.
Wie viele alle? Bist du Berater? Ich schmeiß dich raus.
Nein, ich bin ja kein Berater. Ja, aber das ist tatsächlich, es ist halt ein Brett so. Und ich glaube, dass eben dieses, was du angesprochen hast, durch diesen demografischen Wandel, ne? Also die Leute, die da sind, haben nicht mehr so richtig Bock. Und die nachkommen, wollen so nicht arbeiten. Unfassbar viel Druck auf das System kommt. Hm. Und dann muss man eben gucken, wie ernst gemeint ist die Veränderung. Weil auf der Ebene von Werte und Haltung kannst du das nicht 24/7 vorgaukeln. Du könntest nicht vorspielen, ich denke mal wieder irgendwie in Beziehungen, ich könnte meiner Frau jetzt nicht vorspielen, dass ich die eigentlich liebe und eigentlich liebe ich die gar nicht. Mhm. Und das ist in Organisationen genauso, wenn du sagst, ich vertraue dir.
Aufrichtigkeit, Vertrauen, ja, da ist, ja.
So, aber man unterhält sich halt nicht drüber, ne? Guck mal, ich habe zum Beispiel...
Ich würde es messen wollen, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Messen ist mal gut. Ich habe so eine Diskussion gehabt im Unternehmen, da ging es darum auch über Vertrauen, ja. Und dann gesagt, nee, wir vertrauen unseren Leuten. So, hab ich gemerkt. So, die echt, ja, ich sag, habe ich gemerkt. Weil wenn man bei euch sich eine Briefmarke kaufen will hier als Mitarbeiter, dann muss ich 8 Formulare ausfüllen.
Das ist so geil, ne?
Ja. Krüger, verstehen Sie falsch. Da geht es darum, dass wir Kosten zuschlüsseln können.
Ja, ich sag, super wichtig.
Genau. Ja. Dann sagst du, also was bewertet ihr denn? Sagt, bei euch ist das eine, Controlling ist euch wichtiger, als dass Leute einfach eine Briefmarke nehmen können, auf den Brief kleben können, weil ihr Schiss habt, dass sie, da musst du schreiben, an wen schreibe ich den Brief und dann muss das eine abzeichnen,
kriegst
du Briefmarke. Dann haben die Mitarbeiter gesagt, das ist uns zu bescheuert. Ich kaufe einfach selber Briefmarken. Ja, genau, für dich, aber nicht für den Controlling-Vorstand.
Das ist so absurd. Lass uns mal jetzt vielleicht noch an einer langen Reihe lang gehen oder so hier.
Ja, machen wir. Ja,
Winnerz haben wir durch, oder? Fahren wir wieder eine Runde weiter vielleicht. Vertrauen. Großes Thema, Haltung auch, kann man auch nicht messen. Da gibt es aber wunderbare Stilblüten. Mhm. Wenn wir jetzt aber mal zurückgucken, die letzten 5 Minuten, als wir noch an alles verstanden, wo man starten soll, was ist denn wichtig, um überhaupt zu starten? Weil das Thema so Mindset, sagen ganz viele, New Work ist ja so eine Mindset-Sache und so weiter und so fort, kann man ja auch nicht ändern. Du kannst ja nicht Leuten sagen, ey, du bist jetzt cool. Tobi, bis ab heute cool.
Muss auch keiner cool sein. Ich glaube, die viel spannender ist eigentlich, wenn du wirklich in die kleinste soziale Einheit eines Unternehmens guckst, dann sind das entweder Teams, Projekte oder Abteilungen. So, und wenn du dahin gehst und sagst, Leute, was braucht ihr eigentlich, um wirklich gut miteinander zu arbeiten? Dann, und abseits von Laptops und irgendwie technischer Ausstattung, dann werden die dir alle was sagen. Alle werden sagen, alle wissen, der Krüger ist ein Arsch. Oder sagen, alle wissen, der mit seiner Marotte geht uns allen auf den Zeiger. Du besprichst diese Sachen aber nicht. So, und das musst du aber besprechbar machen, weil da auch reale Performance entsteht. Das ist real, also wirklich reale Performance, die dadurch entsteht, indem du solche Hürden wegnimmst. Und dann sagt man immer so, eigentlich ist es so ein klassischer, ist auch eine klassische, wenn du so Mitarbeiterzufriedenheiten dir anguckst. Klassisches Phänomen, dass die Leute sagen, in meinem Team ist alles cool, außen drum ist alles scheiße. Das ist so die Standardauswertung. Mhm. Und wenn du dann in ein Team guckst und sagst, also ich weiß, bei euch ist alles gut so, ne? Aber lass mal trotzdem gucken, was könnt ihr eigentlich verändern, damit es noch besser wird. Weil wenn ihr richtig gut seid, könnt ihr den anderen helfen, dass es auch besser wird. Mhm. Dann kommen da Berge von Sachen raus. Und vieles
ist ganz... Das ist echt immer lustig, wie so ein Wespennest. Du stichst einmal rein.
Ja.
Ja, ja.
Mhm. Und vieles ist ja ganz, ganz klein. Und das meine ich mit nicht sich überfordern. Du musst nicht sagen, wir wollen hier eine Vertrauenskultur für alle etablieren. Vertrauen wird für dich was anderes sein als für mich, als für die Jungs, ja. Wenn ich dich fragen würde, was brauchst du, damit du das Gefühl entwickelst, dass ich dir vertraue, dann könntest du sagen, Tobi, Mir geht das echt auf den Zeiger, weil du immer alles mit den Chefs besprichst, was ich eigentlich erarbeite. Dann kann ich sagen, das stimmt, Lasse, hast recht. Ja, dann nehme ich dich nächstes Mal mit. Dann machen wir das. Dann sagst du, Tobi, ey, wenn wir da zu dritt sitzen, du sagst doch gar nichts. Mich brauchst du doch nur. Was soll das? Ich will das alleine hingehen. Dann sage ich, ja, stimmt, inhaltlich hast du eigentlich recht. Und dann muss ich mein Ego überwinden und sagen, ja, stimmt, eigentlich kann Lasse das alleine machen. Ich bin aber Chef und meine Rolle und das ist mein eigener Wert und so, bla, 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 bla. Ja, ja, genau. Du kannst aber auch sagen, für mich ist das der größte Ausdruck von Vertrauen, wenn ich über Geld hier verfügen darf. Ich möchte meine eigenen Budgets machen. Ich will nicht, dass du mir jede fucking Briefmarke hier freigibst. Sag ich, komm, Lasse, 5.000 Euro, fangen wir mal mit an und gucken mal, was passiert. Und klappt das? Du sagst, ich will sich aber 7.000 oder 10.000. Und das musst du als Führungskraft mit dir Mitarbeitenden machen. Auf allen Werten. Du musst ja die ganze Zeit dich damit beschäftigen, was braucht mein Gegenüber, damit bei ihm etwas entsteht. Ich kann das nicht verordnen, kann mir nicht hinstellen und sagen, so, ich vertraue euch. Das kannst du natürlich sagen, aber das entsteht in deinem eigenen Hirn, ja. Und deswegen muss ich bei dir dran sein und sagen, was brauchst du denn dafür? Deswegen funktioniert auch dieses ganze Kampagnenartige nicht. Wo dann, weiß nicht, klassischerweise fährt der Vorstand nach Schloss Lalala, haut sich da irgendwie ein Kilo Rehrücken rein und trinkt 8 teure Weine. Und dann kommen die nach so einem Visionsworkshop.
Das sind gute Insights, die du hier vermittelst. Das ist gut.
Ja, und dann kommen die nach so einem, kommen die an die Rampe, reißen so ein Plakat hoch und da steht dann drauf Passion for Performance, wir sind kundenzentriert, leistungsorientiert, respektvoll und vertrauen uns. Dann hängst du das in die Ecke und dann gehst du dann 2 Jahre später rum und dann gammelt der Scheiß da weg. Ja. Dann gibt's Fähnchen, Tassen, ein bisschen Mauspads, Bildschirmschoner und alle sagen, ja. Und dann lernt eine Organisation, was sie tun muss, um so zu tun, als wenn sie da mitmacht, Konformitätsaktivitäten und alle sagen, wisst ihr was, hier, ja. So, du musst es operationalisiert bekommen und das geht nur in den Kontext mit den Menschen, die es entscheiden. So.
Das heißt, am Ende landen wir bei ganz viel Kommunikation, die wiederum ja auch überraschend schlecht in den meisten Fällen passiert, weil die wenigsten das wirklich gelernt haben.
Ja, und weil es auch da ja einen Paradigmenwechsel braucht. Ne? Also wenn du jetzt in Kommunikation guckst, dann ist ja klassische Konzernkommunikation oder interne Kommunikation. Da sitzt irgendwie ein Redakteur, der schreibt irgendwas so und dann wird das wird schnell.
Ein Externer aus einem Content-Büro irgendwo, klar.
Ja, und das wird dann schnell, geht das so in so Jubelmeldungen über, die wiederum nicht anschlussfähig sind an die Lebenswelten der Mitarbeitenden. Ich glaube, gelungene Kommunikation schafft halt eben über diese kleinen Momente zu sprechen und zwar dann auch von den Leuten, die es selber gemacht haben. Mhm. Also eben zu sagen, ich, Tobias Krüger, habe Lasse jetzt wirklich mal 5.000 Euro Budget gegeben und das hat gut funktioniert, weil dann auch der Social Fame bei dir ankommt und bei mir und nicht bei irgendeinem Redakteur, der irgendwie Dick New Work sagt und dann irgendwas halt da runterschreibt. So.
Aber danke für die 5 Riesen, da gehen wir erstmal von Essen jetzt weg.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, krass. Ich habe diese Werte auch schon häufiger gesehen. Lustigerweise sind das ja in den ganzen Konzernen die gleichen.
Ja, und das Spannende ist eigentlich, find noch viel geiler, wenn ich habe immer wieder auch logischerweise Kontakt mit Konzernen. Ich mache das aus Spaß und gucke mir oft an, was die so aufschreiben. Mhm. Weil das für mich ein Indikator dafür ist, was sie alles nicht können. Mhm. Weil wenn sie es können würden, würden sie nicht aufschreiben müssen. Mhm. So, und also umso mehr Vertrauen du irgendwo drauf treibst, umso klarer ist, dass sie da Schwierigkeiten mit haben. Wenn du sagst, wir wollen uns hier vertrauen, dann muss es heute eine Situation geben, in der wenig vertraut wird. So. Und das ist dann für mich
mal Schmerz, dass der dann irgendwo von irgendwem dahingesagt wurde. Ja, ja, stimmt klar. Schon. Ja. Ja, wir gehen auch sehr wertschätzend miteinander um. Wertschätzung wird bei uns auch groß geschrieben.
Ja, finde ich gut.
Ist lustig. Wir haben vor Jahren mal spannungsbasiertes Arbeiten eingeführt und haben so einen Spannungsspeicher. Der wurde mal besser, mal schlechter benutzt. Ja. Aber ich fand es interessant zu sehen, dass in dem Beginn, nämlich wenn du auf Menschen zugehst, die fragst, was müsste bei euch denn passieren, damit es noch besser funktioniert,
dann
kommen ja auch ganz viel so schwierige Sachen, also das was scheiße ist. Ne? Also
natürlich.
So, irgendwann habe ich bei uns wirklich festgestellt, da gab es so einen Tipping Point, dann wurden meistens positive Impulse in die Organisation gesendet und gar nicht mehr der ganze Mist, weil der schon so oft besprochen und hoffentlich auch gelöst wurde in den meisten Fällen, aber dann kamen die guten Ideen hoch.
Einfach ja, so. Aber das Zweite ist, du sagst ja, dass für dich ist ja gerade implizit gewesen, dass du die Sachen löst, die da hochkommen. Mhm. Das ist in anderen Organisationen nicht der Fall. Das ist der Killer. Da entscheidet sich das, wie ernst das gemeint ist. Ob du jetzt zum Beispiel, bei den Briefmarken bleibe ich mal, ja, ob die dann wirklich sagen, na gut, haben wir verstanden, die Außenwirkung davon, dass wir irgendwie Formulare brauchen, um Briefmarken zu verteilen, ist, dass die Mitarbeiter glauben, wir vertrauen denen nicht. Ändern die es oder ändern die es nicht? Das ist die große Frage. So, und in größeren Fällen wird nichts verändert. Und das ist das Problem, dass Leute frustriert sind und sagen, wisst ihr was, ihr fragt uns, jetzt kriegt ihr eine Antwort und tut das nicht. Ich habe ganz oft Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass man mündige Mitbürger. Wir reden ja über Leute in Organisationen, die sind typischerweise irgendwie, wenn es nicht gerade Azubis bin, irgendwie zwischen
oder Fußballprofi.
Ja, zwischen 16 und irgendwie 70. Ja. Der allergrößte Teil davon kann irgendwie einen Kredit aufnehmen, Haus kaufen, heiraten, Kinder zeugen, sonst was machen, aber eine Briefmarke kaufen, no way, man.
Geht nicht.
Ja. Und dann kommt aber, ja, das ist nicht deren Geld. 80 Cent ist ja nicht deren Geld. Sag ich, nee, stimmt. Hast recht. Also du behandelst behandelst aber Menschen, die voll geschäftsfähig sind in allen Kontexten, wie grenzdebile Leute, die alle im Menschenbild dir was Schlechtes wollen.
Ja, die wollen dich beklauen.
Und das ist der Kern, den spüren die Leute. Und da fühlen die sich, wenn der Bruch zwischen dem Gesagten und dem Realen so groß ist, einfach auf Deutsch verarscht. Und wenn du jetzt sagst, ich will aber wissen, was stört euch, und die Sachen kommen hoch und du fängst damit nicht an, das zu verändern, hast du nur Glaubwürdigkeit. Kannst du direkt wieder lassen.
Geil ist ja, dass das Ausfüllen dieser 8 Formulare so viel Arbeitszeit frisst, das kostet ja ein Vielfaches von,
ja,
egal was die für ein Paket verschicken und wie oft.
Ja, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja eine Ausprägung davon. Ne? Das Problem ist ja eher, dass Menschen ihren Job haben, weil das so gemacht wird. Also wenn du sagst, ich verändere das jetzt, hinterfragst du ja nicht nur das Prinzip, sondern hinterfragst die ganze Logik dahinter und dann hast du Bambule. I tell you.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich, also da werden wir noch viel sehen, weil da kommen jetzt die Menschentypen, also auch diese klassischen, ich bin da auch ein bisschen stumpf, so klassische Buchhalter, da hat man ja sofort, also ich habe da sofort so einen bestimmten Typus Mensch da, der halt sehr genau und Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist. Da gibt es ja die anderen so, die eher emotional getrieben sind und ich glaube, das ist dieser Wandel, der ist halt extrem schwierig, dass das übereinander kommt, aber das ist genau jetzt in dieser Zeit wichtig, weil wir halt immer menschlicher arbeiten. Wir machen halt nicht mehr datengetrieben oder repetitive Arbeit, sondern immer mehr Dinge, wo es um menschliche Facetten und Fähigkeiten und Stärken und Talente geht. Und da kommen wir in ein ganz spannendes Arbeitsfahrwasser.
Ja, ich glaube das auch. Also ich glaube, diese Stereotypen sind immer so ein bisschen schwierig. Es gibt auch bestimmt wahnsinnig emotionale und super coole Buchhalter. Ein Gruß geht auch an alle Buchhalter raus. Aber ich weiß, was du sagen willst. So,
und aber die sind das nur auf dem Fußballfeld abends, nicht in der Firma.
Doch, gibt es auch. Ich bin heute, als ich hergefahren bin, habe ich einen Betriebsausflug mitgehabt, einer großen Wirtschaftskanzlei. Und die hatten schon alle 8 im Turm. Da war richtig Alarm. Es war auf jeden Fall irgendeine Wirtschaftskanzleibude, die ordentlich Gas gemacht hat. Die waren auch alle gut drauf. Ob die im Beruf so sind, weiß ich nicht, weil da kommt es ja so in Erwartungserwartungen. Mhm. Also die glauben dann im Zweifel, dass der Kunde von denen was anderes erwartet und deswegen erfüllen sie die Dinge im vorauseilenden Gehorsam. Klar. Auch ein großes Problem in Organisationen. Menschen verhalten sich so, weil sie glauben, dass die anderen von ihnen erwarten würden, dass sie sich so verhalten müssten. Das besprichst du aber nie. Du besprichst das nicht. Und dadurch entsteht dieses Fehlbild. Ne? Also muss der Geschäftsführer immer, keine Ahnung, Anzug und vernünftige Schuhe haben oder darf der in Badelatschen irgendwie reinlaufen. Mhm. Und das zu besprechen, schafft einen kulturellen Wert, der idealerweise, das für mich, also mir immer wichtig, dazu führt, dass eben auch am Ende mehr Performance entsteht. Es geht dann nicht nur um Wohlfühlen. So, ist immer cool, wenn das passiert, finde ich auch gut. Mhm. Aber ich finde, am Ende geht es auch darum zu gucken, dass man mit der wirtschaftlichen Aktivität, die man hat, man ist ja am Ende dann nicht ganz altruistisch unterwegs, außer du bist in einer Organisation, wo du ein Verein bist oder eine NGO oder sowas, mit der in so einem wirtschaftlichen Kontext unterwegs, dass man sich überlegt, in welchem Menschenbild will ich eigentlich wirtschaften? Was ist für mich Erfolg? Ist es nur rein ökonomisch? Gibt es noch andere Faktoren, die mir wichtig sind? Und wie löse ich am Ende Probleme meiner Endkundinnen und Endkunden, so weil du nur dann eine Marktberechtigung hast. So, und das muss man schon irgendwie hinkriegen. Also wie gelingt es mit neuen Formen der Zusammenarbeit, auch Wert zu schaffen tatsächlich?
Das ist ein schöner Wrap-up eigentlich. Ich glaube, wir landen nämlich immer wieder bei den Fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wofür machen wir das Ganze? Und klar, ein Unternehmen muss Gehälter bezahlen, muss Steuern bezahlen, muss wirtschaftlich Erfolg haben, um überhaupt in die Zukunft arbeiten zu können und muss natürlich die Bedürfnisse der Kunden und der Kunden am besten lösen. Schön. Geil. Ich fand es sehr nett und toll, dass du mit mir durch dieses wunderschön herbstliche Bielefeld im Sparring Express gefahren bist, Tobi.
Gerne, vielen Dank.
Ich freue mich, dir da vorne noch so ein paar Bielefeld-Geschenke als neu gewonnenen Fan überreichen zu dürfen. Deswegen würde ich mal da vorne hingehen, da haben wir nämlich noch was vorbereitet.
Cool, dankeschön.
Mega. Danke
sehr. Bielefeld-Geschenke. Uiuiui.
Wir haben hier so ein paar Geschenke für dich vorbereitet.
Cool, Tobi. Vielen Dank.
Ich bedanke mich, dass du diese Reise auf dich genommen hast. Wir haben hier ein Buch, kennst du, ist mega geil, das Beta-Book. Ach, das hast du selber geschrieben.
Mann.
Geil. Ja. Kann man nicht käuflich erwerben. Nee, musste nee. Im Hello Beta Hub musste Mitglied sein, ne?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man, also es gibt viele Gründe, warum ich das nicht, die erste Auflage auf jeden Fall nicht verkaufen werde, weil ich tatsächlich, mir das wichtig ist, dass Menschen, die sich für dieses Buch interessieren, auf der gleichen Wellenlänge sozusagen schwimmen, die ähnliche Ideen haben, die sollen das auch kriegen. Das kriegen die auch, aber so im Laden gibt es das gerade nicht.
Ich finde dieses, also Beta als Begriff, also sowohl beim Hello Beta Hub oder Hello Beta Hub, als auch Beta grundsätzlich, ist ja lustig, als ich irgendwann mal über Google was gelesen hatte früher, ne? Dass alle Produkte waren ja Beta. Ja, frag ich so, wieso? Die funktionieren doch. Ja, weil halt die Nutzung Erkenntnisgewinn bringt. Das ist wahrscheinlich da auch ein bisschen
beeinflussen. So Hello Beta im Sinne von umarme das Neue, die Veränderung, das besteht stetiger Wandel. Das
Mach ich. Ich denke mir was aus. Vielleicht nennen wir das auch Bika, Bielefelder Kaffee. Das wir haben auch Sinn. Kaffee für dich.
Ja, cool. Dankeschön.
Hier findest du einen Gin, der kommt auch von hier. Da sind wahrscheinlich nur Bielefelder Kräuter drin.
Krass.
Bielefelder Gummibärchen. Also wir haben alles, damit du das alles auf jeden Fall gut transportieren kannst, haben wir für dich auch eine Teutoburger Forest Tasche. Ich glaube aus Jute wahrscheinlich hier lokal angebaut. Vielen Dank. Wir packen es jetzt ein und flitzen raus und ich zeige dir noch die besten Spots der City.
Ja. Dankeschön.
Geil.
Cool. Viel Spaß gemacht.
Danke sehr.
Cool. Dankeschön.